Na gut, fangen wir an. Ich habe zwar nicht so viel heute, aber so ein bisschen was habe ich schon. Und ich werde heute mit euch ein bisschen über Punktvisualisierungen reden. Dazu erstmal eine grobe Übersicht. Warum Punkte? Was verstehen wir hier unter Punkte? Wie bekommen wir diese Punkte? Woher kommen die? Die fallen ja auch nicht vom Himmel. Dann gehen wir so ein bisschen auf Sampling und Rekonstruktion ein. Unser Lieblingsthema in der Computergrafik. Wir kommen darauf dann zu sprechen, was Moving These Squares ist, welches Verfahren das ist und was daran so toll ist. Warum wir Elliptical Weighted Averages brauchen, damit wir auch das richtig darstellen können. Ich gehe ein bisschen auf das Rendering von Punktwolken ein. Dazu die entsprechende, wie man das mit der normalen Standard-Rendering-Pipeline machen kann und wie das mit Raytracing funktioniert. Warum Punkte? Punkte sind die einfachste Datenrepräsentation, die wir haben. Das sind einfach nur drei 3D-Koordinaten, wenn wir in einer 3D-Welt sind. Die müssen nicht mal zwangsläufig irgendeine Farbe haben. Und die können wir quasi darauf reduzieren, sie sind etwas vergleichbar mit Atomen. Das war auch eine Aussage von einer Firma, die Euclidion heißt sie inzwischen. Sie hat sich auch ein paar Mal schon umbenannt, die als gesagt hat, dass unsere Punkte sind die Basisprimitive des Renderings. Ist auch richtig, weil sie eben keine Ausdehnung haben, sondern nur quasi infinitesimal klein sind. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auch irgendwie da noch Pixel mitsehen. Deswegen geben wir ihr noch eine Größe. Sie sind also vergleichbar mit Atomen und sie haben verschiedene Vor- und Nachteile. Vorteil / Nachteil, das ist beiderlei, ist, dass wir keine topologischen Informationen haben. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen Punkt und wir wissen nichts darüber, über die Topologie dieses Punktes, wie es sich auf eine Oberfläche oder auf ein Volumen bezieht. Das heißt, Nachbarschaft kennen wir nicht, haben wir nicht. Verbindungen zwischen Nachbarn dementsprechend natürlich auch nicht. Die Frage, die sich dann immer stellt, wie können wir denn ohne eine Nachbarschaftsinformation überhaupt eine Oberfläche darstellen? Das hat gewisse Vorteile. Das heißt, wir brauchen uns nicht darüber Gedanken machen, was ist jetzt ein Dreieck? Für ein Dreieck brauchen wir immer drei Punkte. Für einen Punkt, den können wir entsprechend unabhängig voneinander betrachten. Sie ist Grundlage für viele Repräsentationen. Dazu zählen natürlich auch die Polygone, weil ohne drei Punkte können wir kein Dreieck machen. Einfachstes Beispiel, das geht natürlich dann darauf zurück, dass es dann Vertices sind. Vertices haben in unserem Verständnis von der Computergrafik natürlich noch mehr Eigenschaften als nur eine Position, aber die Punkte sind unser Basisprimitiv. Wir können eine sehr, sehr hohe Komprimierung der Daten erreichen, das ist auch sehr toll, gerade aufgrund der mangelnden Topologieinformation. Das heißt, wir können das einfach mit Octrees zum Beispiel komprimieren. Wenn man das direkt mit Octrees macht, können wir das auf ein Bit pro Position reduzieren, was schon ziemlich wenig ist. Aber das geht sogar noch teilweise drunter. Das heißt, wir brauchen dann nur 0,75 Bits oder 0,5 Bits pro Position. Aber das sind dann schon sehr, sehr abstruse Repräsentationsverfahren, die dann nochmal leere Zellen versuchen zu komprimieren, sodass man dann sagen kann, okay, jetzt sind wir quasi ganz weit unten. Dieses Bild da oben, das ihr seht, das wurde mit freundlicher Unterstützung von der AHM mir zur Verfügung gestellt. Das ist eine Visualisierung, die auf einer Punktwolke basiert. Das heißt, alle Informationen, die wir hier eigentlich extrahiert haben, wie zum Beispiel die Oberfläche als auch die Farben, sind nur auf 3D-Positionen zurückzuführen. Das heißt, das haben wir alles, also die hauptsächlich in mühsamer Kleinstarbeit erstmal kategorisiert und dann eingefärbt und das entsprechend wieder rausgerendert. Und da bin ich dann entsprechend auch dann dabei, der das sagt, okay, wie können wir das sinnvoll machen? Bin ich jetzt zwei vor oder ein vor? Ja, richtig. Bereits zu Beginn der Computergrafik sind entsprechende Aussagen gekommen. Zum Beispiel wollte man das auch so machen. Wir wollten nur mit Punkten rendern. Wir wollten eigentlich gar keine Dreiecke konstruieren, sondern gesagt, okay, wir haben diese Einzeleckpunkte, lasst uns die doch einfach mal darstellen. Weil das viel einfacher ist und viel intuitiver ist, als erstmal zu sagen, ich muss ein Dreieck rauskonstruieren, das ich immer darstellen kann. Das ist genau das, was Euclidean auch sagt. Die tolle Firma hat angeblich einen tollen Algorithmus gefunden, in dem sie beliebige Punktwolken effizient darstellen können, unabhängig von der Grafikkartenhardware. Das ist eigentlich nur ein riesengroßer Suchalgorithmus. Und an dem Punkt steige ich aus. Das sage ich euch dann später auch noch, warum. Größtes Problem mit den Punkten ist natürlich, sie sind nicht immer exakt. Wir haben natürlich Diskretisierung und Quantisierungsprobleme, allein vom Computer selbst, aber auch, wie wir zum Beispiel scharfe Kanten darstellen können. Das Zweite, was wir haben, wir brauchen eine Transformation zu Pixeln. Ne? Pixel sind auch einfach nur einzelne Elemente, die unabhängig von ihrer Nachbarschaft irgendwo existieren. Wir haben sie zwar auf ein Gitter geworfen, aber sie sind unabhängig, das sind doch eigentlich auch nur Punkte. Punkte, also Punktrepräsentationen, sind hauptsächlich Oberflächenrepräsentationen, wenn überhaupt, wenn man sie zusammenwirft. Das heißt, wir haben keine Informationen, also zwangsläufig keine Informationen über Inneres. Das heißt, liegt natürlich daran, wie wir diese Daten erheben, aber das sind einfach nur irgendwelche Daten. Hier nochmal, um auf die Exaktheit einzugehen, wie stellen wir einen Quader mit Punkten dar? Trivialfall. Das ist das, was wir erreichen wollen, ist das, was wir mit 4 Vertices, also 4 Eckpunkten und 2 Dreiecken erreichen. Das heißt, wir definieren die 4 Eckpunkte und machen 2 Dreiecke und siehe da, wir haben ein sehr, sehr exaktes Viereck. Versuchen wir das mit irgendwelchen Punkten, die eine Ausdehnung haben, wird das schon schwieriger. Man sieht, okay, ich brauche relativ viele Vertices, allein nur, um irgendwie verständlich zu machen, wie dieses Rechteck aussieht. Aber da sind Lücken drin, die Kanten sind nicht eckig. Und das wird immer schlimmer. Natürlich könnte man jetzt hergehen und wir machen das nicht mit runden Vertices, sondern mit eckigen Vertices. Da werde ich aber auch noch drauf kommen, weil das ist wahrscheinlich die Frage, die der Max gerade hat. Das hat ganz, ganz, ganz böse Anti-Alias-Probleme. Also Alias, macht sehr böses Aliasing. Ja. Du hast das grundlegende Problem daran, ja, du kannst für dieses Trivialbeispiel, könnte ich natürlich einen großen Punkt nehmen, der rechteckig ist, den ich irgendwie versuche zu beschränken, aber wir versuchen irgendeine Repräsentation zu finden, mit der wir beliebige Flächen darstellen können. Das Dreieck ist nur ein Beispiel, also das Viereck. Wenn ich jetzt daraus ein Dreieck machen will, würde das schon gar nicht mehr gehen mit. Dann bräuchte ich dann eine schräge Clip-Ebene und dann brauche ich viel, viel mehr Zusatzinformationen, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Ja. Ein Punkt ist eine dreidimensionale Position mit einer Ausdehnung. Ja, die hat ein Volumen, sag ich mal. Das ist das, deswegen so ähnlich wie Atome. Wir machen da gerne dann irgendwie so ein 2D-Klecks draus, ein 2D-Splat. Das ist natürlich nicht korrekt. Mathematisch gesehen hat ein Punkt natürlich keine Ausdehnung und wir speichern prinzipiell auch keine Ausdehnung. Für die Repräsentation hier in diesem Fall geben wir eine Ausdehnung. Zum Beispiel. Also in dem Fall sind sie alle gleich. Ich gehe dann auch noch auf Verfahren ein, wo man dann unterschiedliche Größen hat, um eben eine geschlossene Oberfläche zu rekonstruieren. Das große Fragezeichen da immer ist, woher kriege ich diese Informationen, wie groß das sein muss? Und da brauche ich auf einmal wieder topologische Informationen, die ich nicht habe. Beziehungsweise die ich nicht trivial bekommen kann, weil ich habe keine Nachbarschaftsinformationen, wie zum Beispiel beim Dreieck, dass ich sage, ach, meine Nachbarn sind diese 2 Eckpunkte, die aufgrund der Kanten eindeutig identifiziert sind. Das geht bei Punkten nicht, weil, keine Ahnung, wenn ich da auch ein entsprechendes Volumen habe, dann könnten da auch viel, viel mehr Punkte beteiligt sein, aber ich will nur die Oberfläche sehen, schon muss ich das wieder kategorisieren, wird schwieriger. Der ganz große Vorteil daran ist, ich brauche aber wirklich nur eine 3D-Position, die ich irgendwie encodiere und schon kann ich mit diesem Datensatz arbeiten. Und dann kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, was dann nämlich meistens gemacht wird, wenn man sagt, okay, wir wollen dann doch irgendwie Kreise machen oder irgendwelche Ellipsen, dann jagen wir einfach die Datenmenge hoch und siehe da, jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viele Punkte und jetzt sieht das schon viel mehr aus wie ein Rechteck. Und wenn ich das oft genug wiederhole, dann bekommt ihr auch das, was ihr auf Plakatwerbung oder auf riesengroßen Leinwänden habt. in unserer Wahrnehmung verschwimmt das wieder zu einem Gesamtbild und wir sehen das als ein Rechteck. Was spricht gegen das Linke? Da komme ich gleich drauf. Ich dachte, es wäre schon auf der nächsten Folie, ist es aber noch nicht. Es geht um die Datenakquisition, warum wir überhaupt Punkte bekommen. Aber da gehe ich auch entsprechend nochmal drauf ein. Wir haben mit den Punkten das grundsätzliche Problem, wir brauchen die Zuweisung für ein Pixel auf Basis eines Punktes. Wir haben ein nicht kontinuierliches Signal, wir haben einen infinitesimal kleinen Punkt, den wir irgendwie auf einen Pixel abbilden wollen. Hier bitte mal jeder ganz lieb an das Abtasttheorem denken. Das heißt, das kann sehr schnell sehr böse werden und das produziert eben auch, wenn wir zum Beispiel ein rechteckiges Abtastmuster nehmen, sehr schnell sehr üble Alias-Effekte, die wir nicht haben wollen. Versehen wir diesen Punkt mit weiteren Informationen, also eben nicht nur einer dreidimensionalen Position, sondern sagen wir, er hat eine Ausdehnung, er hat eine Oberflächennormale, er hat eine Tangente oder er hat sogar meinetwegen irgendwelche Art von Nachbarschaftsinformationen, nennen wir das Ding in Anlehnung an die Pixel Surfel. Die sind irgendwie alle so auf diese L-Notation aus. Das heißt, das ist ein Surface-Element, ähnlich wie ein Volume-Element oder ein Picture-Element. Pfister hatte 2000 dazu folgende Definition gegeben. A circle is a zero-dimensional n-tuple with shape and shade attributes that locally approximate an object surface. Das heißt, dieses n-Tuple, das wir hier haben, soll in Form und Schattierung eine lokale Approximation einer beliebigen Oberfläche sein. Deswegen versuchen wir auch, die Punkte möglichst klein zu haben, was aber dann auch wieder bedeutet, wir haben eine sehr, sehr große Anzahl von diesen Punkten. Das ist immer dieser Trade-off, den man hat, gegen den wir auch ankämpfen. Erst mit Aufkommen von den aktuellen GPUs, also die auch wirklich programmierbar sind, das war so um 2004, 2005, kam es überhaupt zu den ersten Echtzeit-Visualisierungen. Ich möchte noch die aktuelle Fragestellung machen. Dafür ist es auch relativ interessant, eine Pipeline, wirklich eine Rendering-Pipeline für Punktvisualisierung oder Punktrendering zu machen. Da war ich auch auf einigen Konferenzen, die entsprechende Lösungen vorgeschlagen haben, weil die klassische Rendering-Pipeline ist eben nicht für Punktprimitive ausgelegt, sondern für vernetzte Flächen. Was heißt, wenn wir in der zum Beispiel OpenGL versuchen, einen Punkt zu berechnen, wird daraus ein 3D-Objekt gemacht in Form von einem Quader. Wir blasen das Ding irgendwie auf, deswegen brauchen wir dafür eine Größe. Das wird als Quader gezeichnet und durch die Pipeline gejagt. Auch Visual Analytics sind da relativ interessant. Das heißt, welche Informationen können wir aus den Punktdaten, die wir haben, überhaupt herausziehen? Ich werde dazu auch eine eigene Vorlesung machen. Das heißt, ich werde dieses Thema noch mal ein bisschen genauer untersuchen. Und gerade wenn wir von sehr großen Datenmengen reden, ist natürlich so etwas wie ein dynamisches Level of Detail interessant, dass wir sagen können, okay, Punkte, die weiter hinten sind, die versuchen wir halt eben mal durch einen Circle darzustellen. Und da, wo wir viele Informationen haben, wo es detailliert ist, versuchen wir eben viele Punkte darzustellen. Und jetzt komme ich zu dir. Ich kann noch mal eins zurück.
Was ist mit einem nulldimensionalen N-Tupel? Also was ist ein Null, wenn es schon ein N-Tupel
ist? Es ist ein N-Tupel aufgrund der Eigenschaften, aber es hat eigentlich keine Dimension. Wir, für die Repräsentation, die wir machen, geben wir dem Ding eine Dimension. Dieses Nulldimensional heißt, ein Punkt an sich gesehen hat ja keine Dimension. Du gibst ihm im Raum, in dem dreidimensionalen Raum gibst du ihm eine Position, da kommt die Dimension des Raumes aber rein. Wenn wir eine Linie nehmen, dann ist sie eindimensional. Wenn wir eine Fläche nehmen, ist sie zweidimensional. Wenn wir ein Volumen nehmen, ist sie dreidimensional. Ein Punkt hat keine Dimension. Deswegen ist das Zero Dimensional. Und das ist nur für Mathematiker zum Glücklichwerden. Gut. Und kommen wir jetzt zu dem interessanten Punkt. Wie kommt das eigentlich, dass wir so viele Punkte haben? Die Pipeline sieht da wie folgt aus. Wir haben ein 3D-Scanning, welche Art auch immer. Das sind dann eine oder mehrere Quellen, die uns Daten liefern. Wir wollen diese so gewonnenen Daten irgendwie registrieren, das heißt irgendwie vermischen mit bereits bestehenden Datenquellen. Wenn man einen neuen Scan macht und man hat keine dazugehörigen Daten, dann schmeißt man halt alles weg. Was aber öfter vorkommt, ist, dass man bereits zum Beispiel eine 2D-Karte von der Landschaft hat, mit einem Flugzeug drüber fliegt, einen Scan macht und dann sagt, ach, guck mal da, ich glaube, das gehört jetzt mehr so zum Acker und nicht zum Wald, weil es ist halt eher bräunlich von der Farbe und eben nicht so grün. Dann kommt der Merging-Schritt, das heißt, wir wollen diese verschiedenen Informationsquellen, die wir haben, zusammenführen, dass wir nur noch einen großen Datensatz haben, mit dem wir arbeiten können. Das heißt, wir brauchen uns später nicht mehr Gedanken machen, wo kommt eigentlich was her, sondern das ist eben in Form von Surfaces encodiert worden, dass wir eine 3D-Position haben, wir haben eine Farbe, wir haben eine Oberflächennormale, wir haben eine entsprechende Größe für diesen aktuellen Surface und dementsprechend können wir das dann in dem letzten Schritt der Pipeline in eine Repräsentation schicken, dass wir das eben visualisieren können. Und das ganz große Ziel, was wir haben wollen, das sind irgendwie interaktive Visualisierungen, damit wir diese Datenmenge, die wir da haben, irgendwie auch darstellen können. Es gibt zur Akquisition verschiedene Methoden. CRT, MRT, Laserscanner, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Projekt, das DAVID-Projekt nennt sich das. Das ist auch für den Heimgebrauch gedacht. Das heißt, man kann sich mit einer Webcam und einem Laser beliebige dreidimensionale Objekte im Computer erstellen. Aufgrund des Lasers und der Webcam bekommen wir einfach nur dreidimensionale Positionen heraus. Die haben aufgrund des roten Lasers natürlich eine entsprechende Farbe, aber wir bekommen nicht die Farbe des Objektes wieder raus. Deswegen wird die wieder rausgestrichen. Bei der Speicherung heißt das, dass wir sehr, sehr viele Daten kriegen, weil wir versuchen natürlich möglichst viel zu haben. Wir versuchen auch Überdeckung zu haben, damit wir sagen können, okay, der Punkt, der war wirklich da, das ist nicht aufgrund von irgendeinem Rauschen hineingekommen. Aber wir haben auch andere Bereiche, die wir vielleicht nur sehr knapp oder selten abgetastet haben. Das heißt, wir haben mit Unter- bzw. auch mit Überabtastung zu tun. Ein Beispiel, das ich noch nennen will, das ist auch aus dem Bild, das ich vorher gezeigt habe, wie das entstanden ist, ist das Light Detection and Ranging Verfahren, in dem wird neben einem klassischen Laserscanner auch das Wellenlängenspektrum erfasst. Das heißt, wir können neben 3D-Position ein Spektrum erfassen, was quasi reflektiert worden ist. Wir können auch den Zeitpunkt bestimmen, quasi wie lang das Licht gebraucht hat, bis es wieder da ist. Und wir können auch eine entsprechende Refraktion sogar noch feststellen, was es ermöglicht, bis zu einer Tiefe, ich glaube momentan schaffen wir 5 Meter, zu erkennen, wir sind in Wasser eingedrungen. Und dieses Wasser ist auch entsprechend so tief und die Sohle liegt 5 Meter unten drunter. Wurde jetzt verwendet, um den Bodensee zum Beispiel zu vermessen. Das ist wieder ein aktuelles Projekt. Nachdem wir diese Daten also irgendwo herbekommen, müssen wir sie auch irgendwo ablegen. Da wir ja schon festgestellt haben, so Punkte sind ja eigentlich relativ unbrauchbar, wenn man irgendwie was suchen will, dann versuchen wir das doch einfach mal in eine entsprechende Suchstruktur mit reinzulegen, damit wir dann irgendwie Oberflächeneigenschaften extrahieren können. Das heißt, wir haben ja einfach nur so eine 3D-Wolke bekommen mit irgendwelchen Punkten. Die Suchstruktur erlaubt es uns dann entsprechend schnell irgendwelche Daten wieder zu finden. Meistens sind das irgendwelche KD oder Octrees. Wie bereits gesagt, der Octree hat eine relativ hohe Komprimierung, wenn man das will. Bei KD-Bäumen ist dann eben eine dynamische Unterteilung der Achsen möglich, was es dann erlaubt, nochmal eine höhere Komprimierung zu haben, aber die sind nicht so schnell zu verwenden. Sind jedoch in der Regel immer zur effizienten Berechnung und auch gerade auch für Visualisierung notwendig, weil wir sonst mit den Daten nicht viel anfangen können. Wie funktioniert so ein Octree? Das heißt, wir bekommen von unseren Daten P eine Bounding Box. Das können wir relativ einfach machen. Das ist einfach mal die Daten linear durchgehen und Minimum und Maximum in der jeweiligen Dimension speichern und schon haben wir eine Bounding Box. Jetzt geht's los. Was macht der Algorithmus? Wir teilen dieses Volumen entsprechend in gleichmäßige Untervolumen. Das ist die sogenannte Split Position, die dann Median oder Durchschnitt der Punktmenge entsprechend nimmt. Das kann man ja auch relativ einfach, also den Durchschnitt relativ einfach, der Median ist ein bisschen aufwendiger, berechnen. Und dann sagen wir, okay, aufgrund dieser Position, die wir jetzt haben, unterteilen wir alles in 8 Unteroktanten. Resultat, da ist es mit 4, das unterteilt sich entsprechend rekursiv runter. Je nachdem, ob wir quasi anfangen von dem großen Volumen ausgehend, verteilen wir es nach unten, haben wir einen Top-Down-Prozess, der dann unterschiedliche Unterteilungsstufen, je nachdem, wo wir Daten haben, liefert. Das kann aber auch Bottom-Up sein, der dann uns einen homogenen Würfel gibt. Das hat auch wieder andere Vorteile, produziert aber in der Regel mehr Daten. Hier nochmal der ganze Ablauf als Algorithmus dargestellt. Das heißt, wir haben den Octree, das Octree-Verfahren. Wir brechen die ganze Sache ab, wenn wir unter einem Schwellwert sind, weil wir einfach sagen, okay, da sind so wenig Punkte drin, die wollen wir gar nicht mehr unterscheiden. Dementsprechend geben wir ein Blatt zurück. Ansonsten trennen wir unseren Oktanten, den wir jetzt gerade haben, entsprechend auf. Das heißt, wir wollen unsere Position haben, woran wir das teilen. Und verteilen das dann in der verbleibenden Restmenge auf die jeweiligen Oktanten. Und falls der Oktant nicht leer ist, dann wendet den Algorithmus rekursiv auf die Restmenge an. Das geht dann eben, wenn das dann getan ist und wir das alles schön durchlaufen haben, machen wir einen neuen Knoten aufgrund der Split-Position, die wir haben, mit dem entsprechenden aktuellen Radius, damit wir wissen, wie groß diese Box ist, und den entsprechenden Unterzellen, damit wir das nicht mal nachschauen müssen. Alternativen, habe ich schon gesagt, dazu zählt der KD-Baum, Beispiel hier für die Dimension 2. Du bekommst in den Knoten einen Repräsentanten für diese Untermenge. Das ist zum Suchen, das ist natürlich entsprechend auch ein Volumensuchalgorithmus, weil du einfach sagen kannst, okay, mein Punkt, den ich jetzt habe, ist da, er liegt aber entsprechend in diesem anderen Oktanten, dementsprechend kann ich da rekursiv weitersuchen. Es gibt dann, nee, das sind immer 8 Unterteilungsstufen, die sind immer gleich, aber du kriegst dann eben einen Baum mit einer Verzweigungstiefe von 8. Das heißt, für jeden Knoten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann kannst du hier eben auch wieder 8 haben. Dann hast du hier wieder 8 und hier wieder 8. Und du hast hier jeweils immer diese Split-Position P-Split, die jeweils dann auf dieser Untermenge definiert sind und das entsprechend dann durchreichen. Bis du eben zu dem Abbruchkriterium kommst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich keine Kinder mehr. Ich habe jetzt keine Unterteilungsstufen mehr und dann bekommst du quasi die Originalliste deiner Daten und die werden dann ausgegeben und dann hast du auch die Originaldaten. Das ist eine Beschleunigungsstruktur. Du brauchst nicht ganz runtergehen. Du kannst auch vorher aufhören und sagen, ich rechne mit einem Repräsentanten, weil der mir gut genug ist. Das ist zum Beispiel für Level-of-Detail-Systeme relevant. Aber es kann eben auch sein, dass du sagst, wer ist denn jetzt wirklich mein realer Nachbar? Das kannst du relativ einfach über diese Suchstruktur halt auch herausfinden, weil entsprechende Nachbarn in einer entsprechenden Elternzelle zusammenfallen, weil das ein entsprechend abgetrenntes Volumen ist. Wird dann schwieriger, wenn man dann die Nebennachbarn noch finden muss, aber das geht auch alles. Ist auf jeden Fall wesentlich einfacher, als die gesamte Menge an Punkten durchzugehen und zu sagen, wer ist denn jetzt in meiner Nähe? Der Octree macht das regelmäßig. Der KD-Baum macht das unregelmäßig. Wie macht er das? Der nimmt eine Teilungsachse, die er aufgrund des größten Einflusswertes bestimmt. Das heißt, x, y oder z oder die jeweilige Dimension wird der größte Wert genommen. Das heißt, da, wo wir am meisten Änderungen haben, davon bestimmen wir den Median und da setzen wir das Ding hin. Resultat, wir bekommen eine wesentlich effizientere Unterteilung der Daten mit wesentlich weniger Zellen. Problem dabei ist, Das Tolle am Octree ist, dass es einfach immer 8 Kinder gibt. Das lässt sich sehr einfach programmieren, wie ich da durch die Menge durchkomme. Beim KD-Baum muss ich das jedes Mal abfragen, damit ich weiß, okay, du bist jetzt linke Hälfte, du hast eine linke Hälfte, ach nee, du bist in der Dimension. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger. Aber wir sind eben, haben den entsprechenden Vorteil, dass die leeren Bereiche größeren Zellen zugewiesen sind, da wo nicht viele Punkte drin sind. Das heißt, da brauchen wir auch nicht so viel traversieren, was beim Octree entsprechend natürlich vorkommen kann. Interessant sind auch die allgemeinen Bounding Volume Hierarchies. Dazu zählen natürlich KD und Octree auch. Aber im Gegensatz zu KD und Octree selbst muss das nicht partitioniert sein. Das heißt, ich muss nicht wirklich eine reale Unterteilung der Datenmenge vornehmen. Es langt, solange ich einfach nur die Unterteilmengen eindeutig identifizieren kann. Da gibt es entsprechende Half-Space-Verfahren, die das machen. Die einzige Bedingung, die man hier in dem Fall hat, die Kinderknoten müssen in dem Volumen der Elternknoten liegen. Wie auch immer das zustande kommt, ist egal. Aber das ist das einzige Kriterium, weil sonst kann ich nicht suchen. Nachdem wir das jetzt also unsere Daten geholt haben, wir haben sie in eine sinnvolle Form mal abgespeichert, damit wir da auch arbeiten können, wollen wir diese jetzt auch verarbeiten und ich will das jetzt mal hier an dem Beispiel der normalen Berechnung vorführen. Da gibt es zwei Verfahren, einmal das Plane Fitting, das hatte Hoppe 1992 bereits vorgestellt und die Big Delaunay Balls von Amenta, die auch von Day und Goswami verfeinert wurden. Plane Fitting ist eine sogenannte Total Least Square Methode. Das heißt, wir versuchen auf der gesamten Datenmenge eine minimale quadratische Funktion darauf zu legen. Okay, das könnte entsprechend schwierig werden. Warum könnte das schwierig werden? Das sehen wir entsprechend bei dem Fehlerminimierungsterm gleich. Das heißt, für einen Punkt P mit K Nachbarn, okay, Punkte mit Nachbarn, gut, dass wir eine Suchstruktur haben. Wir können also auch Nachbarn suchen. Suchen wir die Lösung der Formel n mal x ist gleich c. Wir machen dabei eine Fehlerminimierung, weil wir davon ausgehen, wenn ich die normale mit der normalen selbst als Skalarprodukt bilde, dann sollte da bitte 1 rauskommen, weil das Ding ist normalisiert, sonst wäre es keine normale. Dementsprechend kann ich dann sagen, das ist mein Fehlerterm und auf Basis dieses Fehlerterms kann ich diese ganz einfache Formel versuchen zu minimieren.
Ich habe gerade noch aufgeschrieben, dass ich das verpasst, aber was macht die ganzen Punkte? Also ich meine, wir haben n und x und c.
X ist die Position des Punktes, n ist die normale auf diesem Punkt und c ist entsprechend das, was wir da als Fehlerwert quasi bestimmen wollen. Wir wollen das ja minimieren. P, also x ist die Position vom Punkt P in dem Fall. Ja. Ich nochmal. Es war ein bisschen leise gerade. Das kann ja sein. Du kriegst ja einen beliebigen Punkt Informationen, aber wir machen das allein hier auf den Positionsinformationen. Ja, ich werde es in den Folien noch ändern.
Ach nein, nein, es war gar keine Kritik, ich will es so verstehen.
Ja.
Also, P ist gleich X in dem Fall.
Ja.
Und
gut.
N ist die normale da drauf?
Genau.
In Bezug auf was?
Auf diesen Punkt P mit der Ebene, die wir da quasi drauf matchen wollen. Wir versuchen quasi eine Ebene zu finden, die wir über diese Punkte legen können. Die ist in dem Fall quadratisch. Aufgrund des quadratischen Terms hier.
Die möglichst gut alle Punkte.
Genau.
Jetzt
halt. Gut.
Dankeschön.
Bitteschön. Das Problem mit den Totally Squares Methoden, jetzt habe ich das schon wieder weitergemacht, ist natürlich, dass wir über die gesamte Menge H, über die gesamte Menge Punkte P alle Abstände zusammen multiplizieren müssen. Wir müssen sie in den Exponenten setzen, mit dem restlichen Fehlerterm verrechnen, den wir da oben haben, der auch wieder von allen Punkten abhängt. Das ist natürlich relativ schlecht und das ist auch relativ instabil. Das heißt, es muss nicht zwangsläufig immer dieselbe Normale rauskommen. Nur weil, wenn ich irgendwo den Punkt, der meilenweit entfernt ist, mal ein bisschen bewege, könnte schon wieder was ganz anderes bei rauskommen. Sollte nicht, je nachdem, wie gut wir diese Fehlerminimierung machen, kommt das natürlich auch wieder raus, ist ein entsprechendes aufwendiges Verfahren. Und dementsprechend hat man sich überlegt, mit sogenannten Big Delaunay Balls was zu machen. Und die basieren auf der Voronoi-Diagrammdarstellung der Punktwolke. Aufgrund des Voronoi-Diagramms können wir auch eine Triangulierung dieser Punktwolke wieder darstellen. Triangulierungen sind ja wieder was Feines, da können wir auch wieder normalen approximieren, aber wir können das besser. Das heißt, wir konstruieren einen sogenannten dualen Graphen. Das heißt, die Überführung von dem einen Graphen in den anderen, die jetzt quasi gestrichelt und fest dargestellt werden, ist relativ einfach. Die sind dual, das heißt, es ist eine entsprechende 1:1 Überführung da. Können wir also den Graph G, der aus den Kanten V und E besteht, und den Graph G' mit V' und E' definieren. Und der entsteht dann, also er ist genau dann dual, nennt man das, wenn in jeder Fläche von G ein Knoten von V' ist und für jede Kante E eine Kante E' zwischen zwei angrenzenden Vs. Einfach mal so hinnehmen. Davon gehen wir jetzt mal aus. Wir haben also eine sogenannte Delaunay-Zelle für den Punkt P, das ist VP, schön hier als Kreis. Der Pol definieren wir in diesem Fall als den weitesten von dem Punkt P in VP entfernten Punkt, also von unserem Zentrum aus, der Punkt, der am weitesten weg ist. Da muss ja entsprechend auch was drin sein, sollte, sonst hätten wir... Ja. Und wenn wir jetzt eine Linie von diesen zwei zuziehen, gibt es einen sehr, sehr schönen Beweis, den ich aber leider aufgrund von Zeitmangel hier nicht aufführen kann und auch nicht werde, dass das eine sehr gute Approximation der Normalen ist. Es gibt auch noch eine Approximation zu dem entgegengesetzten Pol, der dann sagt, das ist die Medialachse. Ganz großes Problem, das funktioniert nicht mit verrauschten Daten. Und was das voraussetzt, ist ein sogenannter Delaunay-Ball. Die Definition dieses Balles ist, dass der Mantel einen Delaunay-Tetraeder beschreibt. Oder, damit man jetzt auch mal von dieser komischen Definition wegkommt, hat ein Voronoi-Vertex V als Mittelpunkt und den Radius derart, dass alle Punkte innerhalb dieses Balles liegen. Gut, oder? Ist doch was Feines. Man nennt den Ball, der auf den Polen liegt, Polarball. Ich kann ja da auch entsprechend einen Ball definieren. Und diese Delaunay-Bälle sind maximal leer. Das heißt, ich kann keine andere Unterteilung finden, indem ich entsprechende Bälle hineintue, die leerer sind. Sonst wäre es nicht eine Delaunay-Eigenschaft. Das gilt gleich wie die Dreiecke. Das heißt, ich kann im Umkreis gibt es keine anderen Punkte, mit denen ich ein Dreieck bilden kann. In dem Fall ist es eben für die Bälle, die dann sagen, es gibt kein anderes, einen anderen Ball, dem ich das kleiner machen könnte. Unsere Datenpunkte sind diese komischen roten Punkte, die wir da sehen. Das sind die Delaunay-Bälle, Zentralpunkte. Entschuldigung.
Also
wir haben ja diese Voronoi-Unterteilung, die man hier sieht. Das ist ja auch ein entsprechendes Voronoi-Diagramm. Darauf könnte ich natürlich dann auch eine Delaunay-Triangulierung machen. Darauf will ich jetzt auch nicht gerade allzu viel drauf eingehen. Und dementsprechend, das ist quasi die Punkte, mit denen ich dann arbeiten möchte. Wenn ich jetzt also einen Punkt habe, das ist ja dann das, wo wir dann quasi auf den Punkt kommen, wo quasi die ganzen Daten herkommen. Wenn P ein Sample auf der Oberfläche von einem Polarball ist, das heißt, ich habe dieses tolle Volumen da, das ich um diesen roten Punkt irgendwie definieren kann, und da ist irgendwie ein Sample drauf, dann ist der von dem Mittelpunkt dieses Balles zu diesem Sample Diese Gerade ist eine Approximation der Normalen. Ich will da auch gar nicht allzu tief drauf eingehen. Wie gesagt, der Beweis ist ziemlich lang. Ja. Er dürfte dir ziemlich gut gefallen. Ich druck's dir gerne aus. Ich drucke dir das gerne aus, dann kannst du das nachvollziehen. Das heißt, ich kann dadurch eine entsprechende Normale approximieren. Wie funktioniert das algorithmisch gesehen? Das heißt, wir haben eine Denoné-Triangulierung von P. Für alle Punkte P in diesem großen Volumen P berechne ich den Durchschnittsabstand Lambda P. Für alle Bälle, Denoné-Bälle, die inzident mit P sind, die einen sogenannten Faktor C haben, das ist unsere Grenzbedingung, ab wann nennen wir einen solchen Ball groß, das können wir selbst definieren, sind sie genau dann ein Big Denoné-Ball, wenn sie eben über dieser Grenze liegen. Wir sehen da oben in dieser Visualisierung, da sind sehr, sehr viele Bälle drin und nicht alle davon sind big. Das heißt, wir können das auch entsprechend einschränken, damit wir möglichst wenig Punkte daraus bekommen. Für alle Punkte, die inzident mit einem Delaunay-Ball sind, also einen schönen großen Delaunay-Ball, das heißt, alle Datenpunkte, die irgendwie da auf so einer entsprechenden Linie liegen, von diesem Umkreis, den wir da bekommen haben, wollen wir den entsprechenden Pol finden und können daraus die entsprechende Normale berechnen. So. Nächstes Thema. Jetzt nicht mehr ganz so abstrakt und nicht mehr ganz so abstrus, aber trotzdem lustig. Quantisierung. Das ist ja etwas, mit dem wir immer leben müssen, weil wir können es im Computer einfach nicht beliebig genau darstellen. Die Daten, die wir bekommen, sind auch nicht beliebig exakt. Aber wir können es mit einer entsprechenden mit entsprechenden Abstrichen natürlich versuchen, den Speicherverbrauch, den wir haben, zu reduzieren. Durch die geschickte Wahl der Quantisierung können wir sehr, sehr hohe Einsparungen erreichen, aber immer noch ausreichend Qualität sicherstellen. Da wir beim Thema Normalen sind, will ich das mal kurz mit den Normalen demonstrieren. Wir machen eine Reduktion auf Q größer 3. Das ist wichtig, weil wir brauchen mindestens 3 Bits. Auf Q größer 3 Bits. 3 Bits nehmen wir davon, um herauszufinden, in welchem Oktanten wir sind. Gut, mit 3 können wir Zahlen zwischen 0 und 7 darstellen. Ist ja wunderbar. Das heißt, wir können schon mal einen Oktanten identifizieren. Und jetzt definieren wir eine uniforme Verteilung der Bits. Wo liegt unsere Normale? Das hatte Parola 2003 bereits gemacht, der einfach gesagt hat, je nachdem, in welchem Index ich bin, ich kann die ja linear aufzählen, kann ich da entsprechend eine Triangulierung oder eine Dreiecksposition bestimmen und die bilde ich dann dieses schöne Dreieck auf einem Oktanten ab in Form eines Achtelkreises, Kugels, einer Achtelkugel, was auch immer das jetzt im Fachterminus ist, das weiß ich gerade nicht. Und dementsprechend, wo unser Punkt ist aufgrund dieser uniformen Verteilung dieses Indexes, den wir da haben, können wir eine Normale extrahieren, eine quantisierte Normale. Der große Vorteil daran ist, aufgrund der eindeutigen Zuweisung können wir eine Lookup-Table nehmen, das heißt, wir brauchen uns wirklich auch nur den Index zu speichern und können aufgrund des Index sagen, die Normale schaut in diese Richtung, entsprechend des Oktantens gedreht um die drei Achsen. Das resultiert in k² plus k durch 2 Einträge in unserer Lookup-Table. Das ist noch gut handhabbar, liefert uns aber eine Reduktion von, nehmen wir mal an, wir haben 3 Floats genommen. Das wären dann 32 Bit für eine Achse, 32, 64, 96 Bit. Die reduzieren wir sinnvoll auf 10 Bit. Das geht ziemlich gut. Und dann haben wir eine Reduktion um Faktor 10. Pi mal Daumen. Genau, also wir mappen quasi unsere reale Normale auf das nächste gültige Feld, wo wir einen Eintrag haben. Je nachdem, wie viel Daten du nimmst, also mit welcher Verteilung du arbeitest, erhöhst du die Genauigkeit, was du natürlich auch so weit treiben kannst, dass du einfach eine 1:1 Darstellung hast, hast du aber auch keine Komprimierung mehr. Kannst du natürlich auch machen. Du kannst das auch mit 93 Bits, kannst du das Ding auch darstellen, wenn du willst. aber davon hast du nichts. Hättest du es auch gleich so speichern können. Da ist einfach die Float-Repräsentation nicht genauer. Da kannst du nicht besser werden.
Ich habe jetzt gerade ein mathematisches Exempel gesagt. Nicht Computer-Exempel.
Gut.
Okay, also es ist Computer-Exakt das Gleiche, aber es ist nicht mathematisch.
Ja, natürlich. Was also einfach halt daran liegt, dass unsere Repräsentation im Computer das nicht kann. So. Neben der Normale sind natürlich noch weitere Informationen wichtig. Wichtig für die Analyse, wichtig für irgendwelche Visualisierung. Das liegt natürlich dann auch bei unserer Repräsentation, die wir machen. Ich hatte ja anfangs die zwei Bilder von Euklidien und von der AHM, die eine geschlossene Oberfläche versucht haben zu visualisieren. Das heißt, die war ja eigentlich nicht da, sondern wir haben diese Informationen irgendwoher konstruiert und zeigen das entsprechend an. Dabei haben wir verschiedene Anforderungen. Das Erste, was wir definitiv nicht wollen, was wir auch nicht speichern wollen, weil es einfach die Datenmengen explodieren lässt, also da kommen wir dann auch so in die entsprechenden Terabyte-Bereiche wie bei Voxel-Repräsentationen, dass wir irgendwelche Konnektivität-Informationen speichern.
Nachbarschaftsinformationen,
genau. Das heißt, was sind die nächsten Nachbarn? Wir können natürlich auch andere Konnektivität speichern. Das muss nicht unbedingt eine Nachbarschaft sein, kann auch eben auf ähnliche Elemente gehen. Das liegt darauf eben keinen Wert, sage ich mal. Also das wollen wir nicht, weil das bringt uns nichts. Damit hätten wir den Vorteil, den wir durch die Punktrepräsentation haben, wieder weggemacht. Wir wollen dafür lokale Algorithmen verwenden. Das heißt, Algorithmen, die auf einem sehr kleinen Informationsgebiet arbeiten. Das soll robust sein. Also es ist unabhängig davon, welche Daten ich hineingebe, es kommt immer eine entsprechend solide Repräsentation hinaus. Und die große Frage ist, was machen wir mit Resampling? Das heißt, wir haben ja einzelne Punktdaten, wir wollen daraus eine kontinuierliche Fläche haben, aber wie geht das? Und das werde ich jetzt mal kurz anreißen. Deswegen vorneweg eine Unterscheidung, damit jeder weiß, wovon ich rede. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können die Datenpunkte, die wir haben, approximieren. Das heißt, wir legen eine Kurve in diese Datenwolke hinein, die aber eben nicht zwangsläufig durch die Punkte hindurchgeht. Hat Vorteile, hat Nachteile. Interpolation nennen wir es, wenn die Kurve, die wir produziert haben, durch alle Punkte hindurchgeht. Und zwar ausnahmslos. Es kann nicht sein, dass ein Punkt nicht drin liegt. Das ist eine Interpolation. Das ist also ein wesentlich härteres Kriterium. Ziel ist es, dass wir die Oberfläche S approximieren bzw. interpolieren. Was wir gegeben haben, ist eine Punktwolke, also eine Menge von Punkten PI, die in R hoch 3 definiert sind oder halt eben Float hoch 3, was auch immer wir jetzt halt darstellen können, mit einer endlichen Anzahl von Punkten. Wir haben nicht unendlich viele, wir haben endlich viele. Das heißt, wir können das entsprechend auch darstellen als eine implizite Funktion. Das heißt, wir haben eine Position mit zwei Dimensionen und können darauf eine Funktion angeben. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie wir unsere Punkte dargeben oder angeben können. Eine Interpolation ist es dann, wenn auf unserer impliziten Kurve, die wir jetzt haben, alle Punkte genau auf dieser Repräsentation QI, FI liegen. Das ist quasi die Repräsentation, die wir daraus gebildet haben. Eine Approximation ist es dann, wenn die Punkte PI ungefähr auf FI-Dach liegen, weil das jetzt eine entsprechend andere Funktion ist. Nicht, dass man sagt, das ist dieselbe Funktion. Die Oberflächenrekonstruktion versucht man in der Regel stückweise linear zu machen. Es hat verschiedene Vorteile, aber macht natürlich dann auch Probleme, natürlich was die Kontinuität betrifft. Das heißt, aus passenden Werten oder aus den Daten suchen wir den passenden Wert derart, dass wir das Minimum suchen der QIs minus X, also den Punkt, den wir gerade betrachten. Jetzt kommt wieder der schöne Punkt X, den wir gerade betrachten. Und was wir dann haben wollen, F von X ist gleich F Dach von FJ. QJ sind die Datenpunkte, die wir quasi in unsere Funktion eingeben. die das dann quasi auswertet, die uns eine 3D-Position wieder rausgibt. Und wir setzen jetzt einfach mal ganz brachial diese Funktion auf diese Position, die wir da haben. Das heißt, wir weisen das einfach dieser Position zu. Das ist stückweise linear. Das heißt einfach, die Funktion geht dadurch. Ende aus. Zum Beispiel.
Okay, das
genau. Das ist stückweise linear. Wir suchen einfach den nächsten Punkt in unserer Umgebung und sagen, okay, der Funktionswert für diese Koordinate, die wir haben, der ist da. Weil es ist eine 2D-Oberfläche und wir weisen der wieder einen Funktionswert zu. Das solltet ihr ja inzwischen kennen. Das habt ihr, glaube ich, auch alle gemacht. Das funktioniert genau nach diesem Prinzip. Wir suchen den nächstbesten, den wir haben und sagen, okay, das ist der Funktionswert. Das ist stückweise linear, weil alle, die dazwischen drin liegen, haben natürlich genau diesen Wert. Hat natürlich wieder Probleme, wenn dann auf einmal ein neuer Datenwert kommt, der irgendwie einen anderen Funktionswert hat, dann machen wir einen Sprung. Das sieht blöd aus. Was man da dann eben als Verbesserung macht, ist, dass wir sagen, okay, wir gewichten unsere Position. Das heißt, wir machen quasi eine lineare Interpolation zwischen zwei Punkten, vier Punkten, acht Punkten, so viele Punkte, wie auch immer wir haben. Und damit machen wir entsprechend eine Interpolation da rein. Weitere Methoden, die man nutzen kann, also das war jetzt das Einfachste, ist eine Woche Neuzerlegung, die aber nicht unbedingt trivial sein muss, weil so eine Punktwolke kann aus vielen Daten bestehen und damit alle die Woche Neubedingungen erfüllen, könnte das durchaus ein entsprechend aufwendiges Verfahren werden. Wir können radiale Basisfunktionen verwenden, das heißt, ähnlich zu dem stückweise linearen, nehmen wir halt nicht einfach eine Linie, sondern irgendwie eine Funktion, um das quasi zu fitten. Wir können eine Shepard-Funktion nehmen, das heißt, wir haben eine Gewichtung nach dem Abstand und einen limitierten Radius, das heißt, wir suchen nicht mehr beliebig weit, sondern nur noch in einem kleinen Fenster. Und die interessanteste Methode davon ist die sogenannte Moving Least Squares-Methode. Wie sieht das dann aus mit Radialbasisfunktionen? Das kann man auch sehr schön darstellen. Ich habe das jetzt mal versucht anzunähern. Die Basisfunktionen, die unten liegen, wo kein Punkt drin ist, das sind die Basisfunktionen in diesem Fall. Die sind natürlich nicht exakt die Übereinanderlagerung der Werte. Also da will ich jetzt auch entsprechend, das ist nur zur Darstellung. Ist nicht unbedingt expressiv. Das heißt, die entsprechende Gewichtung dieser Basisfunktion, die wir hier unten haben, setzt sich zusammen aus, wie lege ich die eben diese Basisfunktion, wie kombiniere ich die zusammen, um eben diese Datenpunkte darzustellen. Und dann kann ich dadurch entsprechend durchgehen und eine kontinuierliche Fläche hineinlegen. Wenn ich jetzt dann sage, ich habe die zwei Datenpunkte, die haben die jeweiligen Gewichte an dieser Stelle bezüglich meiner Basisfunktion oder Basisfunktion nennen, je nachdem, wie viel man nimmt. Und dann kann ich dazwischen eine lineare Interpolation machen. Diese Kurve wird glatt. Das ist sehr schön. Wie lösen wir dieses Problem? Also wir haben dann hier in dem Fall auch eine Interpolation. Unsere Funktion f quer, die wir suchen in dem Fall, ist die Summe aus den einzelnen Gewichten, die wir haben, mal der schönen Radialfunktion, die wir verwenden. Das ist hier in dem Fall Theta, abhängig davon, welche zwei Punkte wir quasi gerade betrachten. Das gibt dann entsprechend fj. Schön. Das ist ein lineares Gleichungssystem. Das ist nicht schön, weil das ist nämlich in dem Fall abhängig von der Anzahl der Datenpunkte. Und das kann sehr, sehr übel werden. Sehr übel. Das heißt, wir müssen alle Punkte gegeneinander aufwerten. Wir haben eine Matrix, die quadratisch in der Größe der Datenpunkte ist. Wir vergleichen jeden Punkt mit jedem und versuchen daraus die Gewichtung zu bestimmen. Und das kann entsprechend natürlich auch unlösbar sein, weil dieses Lineare auch irgendwelche Widersprüche einführen kann, die wir so nicht lösen können. Also allein die Berechnung davon ist grauenhaft und also ist auch nicht besonders effizient, aber es muss auch real keine Lösung existieren. Also das kommt noch oben drauf. Das heißt, wir können so viel rechnen, wie wir wollen, wir kriegen dann nur eine Approximation, obwohl wir eigentlich eine Interpolation haben wollten. Das heißt, wir müssen dann irgendwelche Konflikte auflösen, von denen wir nicht ganz, die wir eigentlich nicht auflösen wollen. Beliebte Basis Funktionen hatte Dünn zum Beispiel, dass er gesagt hat, ich mache das mit einem Delta hoch minus U, wobei das U-Element der natürlichen Zahlen ist, wobei Delta dann entsprechend eine Abstandsfunktion ist, das heißt, wir gewichten das entsprechend mit n, oder wir nehmen eine Gauss-Funktion, in der wir dann sagen, dieses D-Quadrat sollte ein Delta sein, das ist der Exponent von Delta-Quadrat durch H-Quadrat mit einer entsprechenden Breite unserer Gauss-Funktion. Das Problem neben der Unlösbarkeit dieses linearen Systems ist, dass wir einen globalen Einfluss haben. Das heißt, selbst wenn wir einen Punkt, der maximal von unserer aktuellen Position entfernt ist, verändern, müssen wir den aktuellen Wert komplett neu berechnen. Das heißt, wir müssen alle Punkte neu berechnen. Das heißt, es beeinflusst sich alles und dieses System ist alles nur nicht dynamisch. Eine Ad-Hoc-Lösung, die dann auch entsprechend vorgeschlagen wurde, ist, dass man eine lokale Basisfunktion verwendet. Das heißt, Funktionen, die eine Ausdehnung haben, die werden dann einfach irgendwann null, wenn der entsprechende Abstand der Position zu groß ist. Ein bisschen besser, da will ich jetzt auch ein bisschen länger drauf eingehen, ist das Moving Least Squares-Verfahren. Das hatte Alexa 2001 vorgestellt. Das ist auch ein Name, über den werden wir öfter stoßen. Den werde ich auch öfters mal wieder erwähnen. Das heißt, wir haben ein Polynom G, das wir auf die Daten abbilden wollen. Ganz einfach. Dazu weisen wir diesem Polynom einfach mal Gewichte zu. Und was wir dann machen, wir wollen es minimieren, dieses Polynom abhängig von den Positionen, die wir haben, also die Datenpunkte, die wir haben, auf diesen Positionen wollen wir unser Polynom so minimieren, dass es mit der realen Werte, die wir an dieser Stelle haben, minimal wird. Das heißt, wir nähern unser Polynom immer näher den Originaldaten an, bis wir eine glatte Oberfläche bekommen. Das ist, wir sind noch, das Polynom, wie das Polynom aussieht, komme ich gleich dazu. Genau, wir nehmen irgendein Polynom, beliebiger Art. Also das ist die allgemeine Problemstellung, die wir haben für ein Least Squares-Verfahren. Wir wollen eben die Abstände, die quadratischen Abstände minimieren, damit wir dann eben dazu sagen, hey, jetzt kommen wir der Repräsentation richtig nahe. Dann gibt es entsprechende Erweiterungen, die dann sagen, okay, wir wollen die Punkte und die Datenpunkte nicht unabhängig betrachten. Wir geben da entsprechend einfache weitere Gewichte mit rein. Gewichte sind immer ganz toll, die machen das sehr gut. Im Allgemeinen handelt es sich hierbei, das hatte Levoy auch 2001 und kurz vorher zusammen mit Alexa, und Alexa hat es dann auch nochmal rausgebracht, ein Zweischrittverfahren vorgestellt, mit der wir die Oberfläche darstellen. Das heißt, wir wollen einen beliebigen Punkt R, das ist unsere Problemstellung, dieser Punkt R hier in lila, den wollen wir auf die Oberfläche unserer Datenpunkte abbilden. Was machen wir dazu? Erstens, wir machen eine Approximation einer Hyperebene. Hyperebenen sind toll. Wir bestimmen dazu die Hyperebene HR, dieses Querding in dem Fall. Das geht ganz einfach, indem wir diese einfache Lösung berechnen, zwar das Minimum von der normalen, der Position R mit dem Abstand zu der normalen, wo wir uns gerade befinden, das quadriert mit der entsprechenden Gewichtungsfunktion gleich, die wir auch in Abhängigkeit von unserer Position zum Abstand bestimmen. Jawohl. Die Hyperebene ist deswegen hyper, weil sie nicht existiert. Wir denken sie uns nur. Das haben sie so gesagt. Ja, sie ist höherdimensional, weil sie nämlich auf n-Dimensionen existiert. Da kommt nämlich über alle n und alle t. Deswegen hyper. Wir wollen das Minimum über alle n und alle t finden. Das heißt, wir haben ein entsprechendes multidimensionales Problem. Deswegen ist das eine Hyperebene. Das heißt, wir wollen erstmal rausfinden, wo das Ding überhaupt liegt. Die lässt sich hier in dem Fall relativ einfach darstellen. Ist bei drei Dimensionen wird es dann halt schon schwieriger. Und ob die auch wirklich so planar ist, das will ich gar nicht wissen. Das war die Originaldarstellung aus der Veröffentlichung von Alexa, der es einfach nur darstellen sollte, wie sowas aussehen könnte. Das vorstellen kann man sich das ja. In dem Fall wäre es dann nur eine Linie, also schon eine Ebene. Ja, also eine Linie ist ja eine Ebene. Richtig, ja. Also die Dimensionalität ist entsprechend durch die verschiedenen R-Punkte gegeben, die wir dann quasi betrachten, die ja dann alle unabhängig davon wieder eine Ebene definieren. Und das gibt dann eben dann die Repräsentation davon. Gut, dazu noch kurz gesagt, die komischen eckigen Klammern mit dem Komma zwischendrin, das ist das innere Produkt. Also wir brauchen schon mal irgendwie einen Raum, der auch ein inneres Produkt hat. Im euklidischen Raum sind wir da ganz happy, da haben wir das Skalarprodukt. Gibt aber auch noch andere Räume, da werde ich auch nochmal drauf, nicht im Rahmen dieser, sondern in der nächsten Vorlesung drauf eingehen, wie das dann entsprechend auch aussehen kann. Gut. Das zweite, was wir jetzt haben, ja, also unsere tolle Hyperebene, die durch ganz viele Punkte und ganz viele Normalen irgendwie definiert ist, die ja auch in Abhängigkeit von dem betrachteten Punkt, den wir quasi haben, das heißt, auch da gibt es ja entsprechende Freiheitsgrade. Jetzt wollen wir durch diese Hyperebene unseren Punkt auf die Oberfläche projizieren. Das heißt, der Punkt R wird auf Q projiziert in diesem Fall. Das ist also von PI, von dem Punkt PI über R die Projektion auf Q. Das sieht sehr toll aus. Dabei ist ganz toll und ganz wichtig, dass FI der Abstand von P zu HR ist. Das ist einfach so festgelegt. Also was heißt so festgelegt? Das kommt da einfach so entsprechend raus. Und jetzt wollen wir dieses Problem auch nochmal minimieren. Das heißt, wir haben erst die Hyperebene minimiert und jetzt wollen wir den Fehler, den wir beim Projizieren haben, auch noch minimieren. Das heißt, wir wollen unser Polynom hier in dem Fall mit dem Funktionswert, abhängig davon, wie wir das auf die Hyperebene projizieren, minimieren. Gut. Was wir hier in diesem Fall haben, ist eine implizite Definition der Oberfläche. Das heißt, die existiert ja nicht real, sondern wir haben irgendwie eine Funktion, in dem Fall sogar zwei Funktionen, die wir quadratisch versuchen zu minimieren. Und dadurch erhalten wir die Möglichkeit, beliebige Punkte auf unsere Oberfläche abzubilden. Je nachdem, wie gut wir diesen Fehler minimieren, desto näher nähern wir uns der Originaloberfläche an. Da wir eine mathematische Definition an dieser Stelle haben, auch von der Hyperebene, können wir das einfach ableiten und bekommen damit die Oberflächen normal. Wir können es nochmal ableiten, bekommen wir irgendwelche Tensoren, beliebige Dimensionen, Dimensionalität und Komplexität. Will ich jetzt gar nicht so weit drauf gehen. Was man auf jeden Fall auch machen kann und was auch gemacht wurde, ist ein sehr schönes Verfahren, das sind die sogenannten algebraic point set surfaces, die nicht eine Hyperebene, sondern eine Hypersphäre definieren. Das heißt, wir können das natürlich dann auch auf gekrümmten Räumen machen, haben die Vorteile, dass wir die Punkte eben auf diese Sphäre abbilden. Das gibt uns ableitungstechnisch und auch darstellungstechnisch schärfere, also passt eher auf die Natur von den Datensätzen, die man hat. Es sind eher selten irgendwelche Ebenen, sondern irgendwie sind die ganzen Sachen dann doch irgendwo gekrümmt. Und was das auch noch ermöglicht ist, oder eine Erweiterung, die da reingeführt wurde, dass man durch ein Tagging, das heißt, wir markieren einzelne Punkte, können wir harte Kanten definieren. Und das wird dann entsprechend auch durch eine Hyperebene in dem Fall dann wieder dargestellt. Und wir bekommen dann wirklich harte Kanten in unserem Modell, was wir sonst eigentlich nicht haben. Gut, nächstes Thema. Rendering. Wir können jetzt also irgendwie Oberflächen darstellen, wir haben die Daten irgendwie sinnvoll zusammengeklatscht, wir haben die irgendwo herbekommen und können jetzt damit, wollen uns jetzt eigentlich mal, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir das jetzt verwenden. Das heißt, wir lesen unsere tollen Daten aus dem Speicher und je nachdem, welche Rendering-Methode wir verwenden, müssen wir verschiedene Probleme adressieren. Da ist natürlich einmal das Sampling-Problem. Das heißt, wenn man möglichst viele Punkte hat, das hatte ich auch in der letzten Vorlesung, bekommt man dann diesen Alias-Effekt, dass irgendwie Überlagerungen entstehen, man irgendwie ein Muster darin sieht, dass wir eigentlich nicht da sein sollte, dass wir nicht haben wollen. Das Problem mit dem, wenn wir das quasi umgehen und sagen, okay, es gibt keine Löcher, was machen wir denn mit Daten, die wirklich dann auch Löcher haben? Soll es ja auch geben, dass wir irgendwie mal, was weiß ich, einen Eimer abgescannt haben. Wenn wir den oben zumachen, dann ist es kein Eimer mehr. Und natürlich dann die verschiedenen Alias-Effekte bei, nicht nur bei Übersampling, sondern auch bei Undersampling. Das heißt, das sind einfach verschiedene Probleme, die man adressieren muss. Und da sind Rekonstruktionsfilter sehr wichtig. Das einfachste Verfahren, das sind auch so die Methoden, die man hier hauptsächlich jetzt gesehen hat, ist Plotting. Das kennt ihr auch schon aus der Volumenvisualisierungsvorlesung, ist genau dasselbe Prinzip. Das heißt, wir machen eine Projektion eines Punktes auf ein Raster. Wir klatschen den quasi auf unser Bildschirm. Durch dieses Klatschen bekommt er eine Ausdehnung, die er vorher nicht hatte, aber in dem Moment sofort bekommt. Und die Projektionsfläche bezeichnen wir in dem Moment dann als Footprint. Und um hier, das ist dann auch so das Problem von ganz am Anfang, warum nehme ich nicht rechteckige, die werden natürlich übereinander gelagert und das sieht entsprechend manchmal komisch aus. Und das gibt Alias-Effekte. Dazu gab es das 99 ursprünglich, meine ich, war es das Elliptical Weighted Average Verfahren. Das ist ein Vierschrittverfahren. Das heißt, wir machen zuerst eine Rekonstruktion eines kontinuierlichen Signals. Das heißt, wir haben unsere Datenpunkte, wir möchten da ein kontinuierliches Signal reinlegen. Dann binden wir das Ganze ab auf unseren Zielraum. Wir projizieren es halt. Dann machen wir da eine entsprechende Nyquist-Frequenz drauf. Wir wollen das wieder bandlimitieren, weil wir können nicht unendlich viel abtasten. Und dann samplen wir das wieder ab, damit wir dann unsere eigentlichen Footprint bekommen. Wenn man das schlecht macht, dann sieht das so aus. Das heißt, jede Pixel wird einfach direkt der Wert zugewiesen. Die Bandlimitierung ist entsprechend trivial, weil einfach das auf dem Pixel aufhört. Das Mapping in Zielraum ist auch trivial, ist einfach eine 1:1 Abbildung auf den möglichst nächsten Wert. Und das Sampling des Signals ist auch relativ einfach, weil wir sagen, Pixel hat Farbe. Wenn man das ein bisschen intelligenter gestaltet, dann sieht das dann so aus, dass wir entsprechend eine Footprint Rasterization machen. Das heißt, der Punkt wird auf die Ebene abgebildet und bekommt durch die verschiedenen Sampling- und Resampling-Methoden, die wir anwenden, eben eine Ausdehnung mit einem entsprechenden Anteil. Das heißt, da ist auch Alpha wird da auch entsprechend mitverwendet, um eben anteilig zusammen zu multiplizieren oder zu addieren. Was macht man dafür? Schritt 1, 2D-Gauss-Rekonstruktionskernel, relativ easy. Das heißt, wir nehmen den Punkt, bilden ihn da entsprechend ab und bekommen dazu eine Tangentialebene, die wir da entsprechend anstellen. Das hatte Zwicker 2001 hier in diesem schönen Bild mal einfach mal dargestellt, wie das eben aus dem Object Space in den Screen Space geht und eben diesen Footprint bekommt. Das zweite, was wir dann machen, ist, dass wir diesen Footprint bekommen. Das heißt, warum heißt es überhaupt Elliptical Weighted Average? Weil jeder Kreis irgendwie durch Projektion zur Ellipse wird. Deswegen sind es Ellipsen, genauso wie die McAdams-Ellipsen. Wollen wir ja eigentlich auch Kreise haben, sind aber halt Ellipsen. Das heißt, der Punkt, den wir hier in dem Fall projizieren, PI, für den bestimmen wir mal hilfsweise jetzt zwei Tangentialvektoren, damit wir einfach die Ebene haben, in dem dieser Punkt liegt. Das geht relativ gut, wenn man eine Oberflächennormale hat. Wenn man keine hat, wird das relativ schwierig. Dann kann man die frei wählen. Dann legen sie meistens irgendwie tangential zur Oberfläche, zum Screenspace. Und wir wenden darauf diesen entsprechenden Rekonstruktionsfilter an. Das ist hier auch wieder ein Gauss-Kernel, der dann eben diesen Footprint produziert. Je nachdem, wie unsere Ebene gedreht ist. Gut. Schritt 2 ist eben die Abbildung dieses Footprints, den wir haben, auf unserer Ebene. Dazu speichern wir uns eben auch, wie liegt unsere Tangentialebene auf dieser Bildebene, die wir projiziert haben. Und als dritten Schritt machen wir dann eine Konvolution von einem Gauss-Filter mit einem Low-Pass-Filter, damit wir sagen, okay, unser Signal hat eben nur eine entsprechende Ausdehnung und wir reduzieren dadurch Anti-Alias-Effekte. Der vierte und letzte Schritt ist das Sampling des Footprints. Also wir wissen jetzt, wie groß auf unserem Rasterbild wirklich dieser Abbild von unserem Splat ist. Wir bilden das quasi Pixel für Pixel, gehen wir durch und sagen, jawohl, so groß bist du. Und das wird allgemein auch als Footprint Rasterization bezeichnet. Und hier brauchen wir dann auch unseren tollen Z-Buffer-Algorithmus. Ich habe da gleich noch ein bisschen mehr dazu, deswegen gehe ich mal schnell durch. Wir speichern hier eben Tiefenwerte, wir summieren die Farbe auf und wir vergleichen eben die Gewichte, die wir bisher hatten. Also, dieser Z-Buffer-Algorithmus für die Footprint Rasterization macht das. Ganz einfach, wenn der neue Tiefenwert und der bereits gespeicherte Tiefenwert kleiner als ein Epsilon ist, dann behaupten wir jetzt einfach mal, die zwei Punkte gehören zusammen. Wir hatten wohl irgendwie schon mal was da schon entsprechend als bisherigen Split, den wir da gezeichnet haben, das gehört zusammen. Das heißt, wir summieren die Farbe auf, wir summieren das Gewicht auf, wie ist das Gewicht, und wir aktualisieren unseren Z-Wert. Wenn... Ja, diese Farbe wird immer aufsummiert, das machen wir schon immer so. Die Farbe wird zusammengerechnet. Die klatschen alle irgendwie ihren Farbwert zusammen und die werden aufsummiert, in dem Fall. Weil die übereinander liegen. Die gehören also irgendwie zusammen, warum auch immer die jetzt da auf diesem Z-Wert gerade gleich abgebildet werden. Aber die sind so nah beieinander, dass wir sagen, okay, die tragen entsprechend gleich dazu bei. Das ist ein Standard-Alpha-Blending in dem Fall. Die werden einfach aufsummiert, das ist RGB in der Falle. Ja, aber dafür speichern wir noch das Gewicht, damit wir das dann hinten nach wieder normalisieren können. Es wird einfach, das ist einfach eine Farbsummation, das ist einfach ein normales Alpha-Blending an dem Fall. Das ist jetzt nur mehr aufgedröselt. Das ist, was Alpha-Blending macht. Du legst zwei Farben übereinander, die werden einfach aufsummiert. Bis Alpha gleich 1 ist und dann ist fertig. Nur, dass das halt hier in dem Fall weitergeht, weil das relevant ist. Weil wir sonst nämlich nicht die korrekte Rekonstruktion haben. Weil wir das sonst nicht richtig vermischen. Weil wir sonst irgendwo harte Kanten reinfliegen in unserem Gauss-Kernel, der eigentlich nicht da sein sollte, weil der Gauss-Kernel entsprechend wenig Gewicht hat. Und deswegen speichern wir auch das Gewicht, das wir dann später brauchen, um eben die korrekte Farbe wieder zu extrahieren. Zweiter Teil. Wenn der neue Tiefenwert wesentlich kleiner ist als der Tiefenwert von dem bisherigen Wert, dann haben wir wohl irgendwas, was vorne dran liegt. Das heißt, die werden nicht zusammengemischt, sondern wir ersetzen das. Ist das Ding nicht vorne dran, nicht drin, sondern hinten dran, dann können wir es lassen, weil das ist Standard Z-Buffer-Algorithmus, verdeckt, keine Verarbeitung, können wir überspringen. Gerade auch mit den programmierbaren GPUs ist es dann aufgekommen, sogenannte projektive Splits zu machen. Das heißt, wir kommen weg von diesen hässlichen Rechtecken oder Kreisen, die auch entsprechend schön Alias produzieren, zu diesen oberflächenapproximierenden Splits, die dann auch irgendwie elliptisch aussehen, die nicht nur aufgrund der Rekonstruktionseigenschaften elliptisch sind, sondern die auch wirklich so aussehen. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen irgendwie eine Größe. Das heißt, wie groß wollen wir diesen Splat eigentlich machen? Das heißt, das geht davon aus, dass wir diesem Splat, also diesem Surface-Element, schon eine Größe gegeben haben, nämlich R. Und das wird aufgrund der perspektivischen Matrix, die wir haben, mit Höhe des Viewports, Near, Bottom und Top, aus unserem Frustum, wird das zusammengerechnet mit dem aktuellen Tiefenwert PZ. Und das wird zusammen multipliziert und gibt uns eben eine neue Größe, mit der wir dann eben diesen Split anzeigen. Das heißt, wir blasen ihn entsprechend irgendwie auf, damit wir die komplette Ellipse auch abdecken können. Das ist effektiv eine Projektion auf die Near-Ebene, das, was da steht. Einfach mal zusammengefasst. Man kann das auch aufwendiger machen, aber wir wollen das nur für den Tiefenwert machen. Wir brauchen x- und y-Koordinaten in dem Fall nicht auf die Near-Ebene mit. Das brauchen wir nicht. Was wir noch brauchen, das ist nämlich genau wie das Elliptical Weighted Average, einen sogenannten Fuzzy Set. Das heißt, das ist ja genau, die zwei Splits liegen ungefähr übereinander, das heißt, die gehören wohl zusammen. Der vermeidet in dem Fall eben Verdeckungsprobleme, die wir sonst irgendwie bekommen würden. Wir approximieren das, wir wollen nicht das komplette EWA jetzt versuchen, in der Grafikkarte nachzubilden, sondern wir machen das approximativ, indem wir dann wieder V- und Near-Plane benutzen, mit unserem neuen Z-Wert, den wir gerade rausgefunden haben, den wir entsprechend projiziert haben, und bekommen eben den entsprechenden Tiefenwert. Wenn wir das so machen, dann haben wir einen konstanten Tiefenwert pro Splat. Das ist blöd, weil dann hat ein Splat, der ist nicht irgendwie geneigt, sondern der ist einfach nur rum. Der ist zwar jetzt größer, das heißt, wir könnten eine komplette Ellipse abdecken, aber er ist flach. Das heißt, wir müssten ihn ja eigentlich noch irgendwie neigen. Wie machen wir das? Das fällt unter den Punkt Perspectively Correct Rasterization. Dafür brauchen wir wieder unsere zwei Tangentialebenen, die wir vorher definiert haben. Die helfen uns da ungemein. Dafür suchen wir uns davon, von denen wir jetzt einfach mal die größte. Wir müssten das prinzipiell für beide machen, aber wenn wir es für die größte machen, langt uns das auch. Und dann machen wir ein lokales Raytracing. Das ist ja lustig. Um die exakte Projektion von Q, also Q ist die Projektion von unseres Punktes P, ne? Wir haben es einfach mal gedreht. Das heißt, wir mappen einen Pixel auf unseren Splat, den wir haben, der irgendwie geneigt ist. Aufgrund unserer Tangentialebenen, die wir haben, das sind ja, die Tangentialvektoren geben uns ja diese Information. Und wir sagen, okay, wenn ui Quadrat und vi Quadrat entsprechend kleiner als 1 sind, dann bist du innerhalb meines Splats und dann zeige ich dich an. Wie läuft das durch? Also, wir machen das Mapping auf die Nierebene. Das sieht entsprechend jetzt für die im Fragment Shader wäre das dann die Projektion auf Basis der Projektionsmatrix. Dann berechnen wir den Schnittpunkt mit dem Punkt, den wir an der Nearplane haben, mit der realen Position in WorldSpace. Das heißt, wo würde das Ding schneiden? Wir zerlegen das in Einzelkomponenten und stellen dabei dann fest, wenn wir das entsprechend so durchrechnen, dass alle Werte aus der Qn konstant sind. Das ist gut. Das macht uns das Leben sehr einfach, weil dann können wir nämlich entsprechend einfach die Sachen vorberechnen. Das sind einfach feste, konstante Werte pro Splat, die wir immer wieder verwenden können. Das heißt, wir können das im Preprocessing-Thread einmal durchgehen und dann hat sich das. Falls wir jetzt in den Fall kommen, dass wir quasi einen sichtbaren Punkt haben, dann weisen wir diesem den entsprechenden QZ zu, der auch wieder mit Fuzzy verarbeitet wurde und schon haben wir das perspektivisch korrekt dargestellt. Dann haben sich Leute gedacht, wir können das noch ein bisschen schöner machen, weil normale Lichtquellen haben so die Eigenschaft, immer blöd auszusehen, so eine Lambert-Beleuchtung funktioniert nicht schön. Aber wie funktioniert denn das zum Beispiel mit Phong? Phong hat ja so die Eigenschaft, dass wir interpolierte Normalen brauchen. Weil sonst haben wir keine glatte Oberfläche, sonst sieht das irgendwie alles unstetig aus. Das heißt, wir müssen irgendwie unsere Normale interpolieren. Wir können schon auf Fragmentebene sagen, jawohl, du bist jetzt die Farbe, ich kann dich aufsummieren und dann sagen, jawohl, so siehst du aus, das ist alles korrekt. Aber wir können nicht sagen, die Normale steht so. Und das, dafür hatte dann Botsch 2005 ein Dreipass-Verfahren vorgeschlagen. Erstens, wir machen ein Visibility-Splatting. Zweitens, wir machen ein Blending. Und drittens, wir machen eine Normalisierung. Okay, was ist das? Wie funktioniert das? Das Visibility Splatting sorgt dafür, dass nur die vordersten Splats wirklich sichtbar sind und für unsere Informationen beitragen. Das ist quasi einfach nur ein Early Depth Rejection Test in dem Fall. Das zweite, was man macht, ist das Attribut Splatting. Das heißt, wir können ja schon die Farben aufsummieren, das funktioniert ja soweit sinnvoll. Da wir nur die vordersten Splats dazu beitragen lassen aufgrund unserer Fuzzy-Eigenschaft, wird das entsprechend durch das Aufblasen dann wieder richtig. Aber wir können das auch für die Normale machen. Und da kommt nämlich auch wieder das Gewicht mit rein von dem Elliptical Weighted Average, das dann nämlich sagt, okay, ich merke mir dann einfach mal, wie viele Normalen ich denn jetzt zusammengezählt habe, mit welchem Beitrag die darauf sind. Und dann teile ich das alles durcheinander und habe dann in dem letzten Schritt, wenn ich quasi diese ganzen Attribute zusammen habe, kann ich sagen, hey, guck mal da, das ist die Normale an dieser Stelle, die aufgrund der verschiedenen Normalen, die überlagert wurden, glatt geworden ist. Das ist also auch nichts anderes als eine lineare Gewichtung der Normalen an dieser Stelle. Was machen wir dazu? In einem Alpha-Kanal, so hatte das Botsch auch vorgeschlagen, wird das aktuelle Gewicht des Wertes quasi übergeben. Das machen wir ja für die Farben schon. Aber das können wir eben auch einfach sagen, wir machen das für die Normale, weil die Normale ist ja, können wir auch als Farbwert darstellen. Wir können das ja. Wichtig dabei ist, dass wir an dieser Stelle keine Normalisierung der Werte vornehmen, wie wir das üblicherweise machen, dass wir sagen, unsere Normale muss eben normalisiert sein. Nein, das wird einfach stumpf aufsummiert, bis wir alle Normalen und alle Punkte bearbeitet haben. Und die Normalisierung wird später durchgeführt, deswegen ist es auch ein Deferred Shading in diesem Fall, dass wir auf eine Per-Pixel-Beleuchtung durchgehen. Wir machen einen Fullscreen-Quad, lesen die Werte aus dem Attribute-Pass wieder raus und sagen dann, okay, das ist meine normale, die hat ein Gewicht von 5000, da haben wohl 5000 Splits zu beigetragen, ich teile das durch 5000 und siehe da, das ist meine normale. Und schon kann ich eine richtige Beleuchtung an dieser Stelle durchführen. Das ganz Interessante daran ist, dieses ganze Verfahren läuft mit der Standard-Rendering-Pipeline. Das heißt, da braucht man nicht irgendwie was ganz Abstruses Neues dazu zu programmieren, sondern das geht mit Standard-OpenGL-Methoden geht das. Und das dürft ihr auch dann ab nächster Woche herausfinden, wie das geht. Ja. Zweite Möglichkeit, was wir machen können, das ist das sogenannte Raytracing von Pointed Surfaces. Wir haben dafür aber ein neues Problem, oder wir definieren dafür ein neues Problem, anstelle Löcher zu füllen. Das heißt, wir haben ja einzelne Punkte. Das heißt, wie füllen wir den Zwischenraum zwischen unseren Sampling-Punkten auf? Berechnen wir da einfach mal Schnittpunkte zwischendrin. Ja, wir wollen da ja quasi einen Strahl durchjagen, der eigentlich aber keinen Punkt trifft, aber er soll eine Oberfläche treffen. Das ist ja auch wieder das ursprüngliche Moving the Squares-Problem, was wir vorher hatten. Das heißt, wir haben einen beliebigen Punkt und wir wollen wissen, wie dieser Punkt die Oberfläche schneidet. Das haben wir vorher mit der Normalen gemacht. Wir haben gesagt, anhand der Normalen von dieser Hyperebene. Jetzt haben wir das ein bisschen neu, weil wir haben eine beliebige Richtung. Das heißt, wir müssen das ein bisschen aufweichen. Gut. Dafür definieren wir erstmal verschiedene Sachen. Neben der Standard-Oberflächendefinition der Punkte PI, die wir haben, brauchen wir auch die Nachbarschaft als Menge von Sphären an Punkten PI. Warum definieren wir das als Sphären? Das hat gleich auch verschiedene Vorteile, dass wir einfach sagen können, wie groß oder wie weit ist denn mein entsprechender Punkt von, also dieser Nachbarpunkt von mir entfernt. Das ist entsprechend direkt in diesem Ball, also in dieser Sphäre, encodiert. Dann brauchen wir gar nicht mehr groß nachgucken, brauchen wir das nicht berechnen, das machen wir einfach vorne weg. Dann machen wir wieder eine Approximation der Oberfläche, in dem Fall eben keine Interpolation, sondern Approximation. Das ist der gewichtete Durchschnitt, also ein Weighted Average. A, der ein Ball auf einen Ball abbildet, mit dieser trivialen Formel. Die Normale bekommen wir dann aufgrund des Balles. Das geht ähnliche Richtung wie die Big Delaunay Balls in diesem Fall, weil die sind dann auch wieder maximal leer auf einmal. Das ist ja ganz toll. Und darauf kommen wir dann auch einfach auf die entsprechende Normale. Wir verwenden aber hierfür, für die Interpretation, nicht die Position im Fall der Normalen, sondern wirklich die Originalnormalen aus unserem Datensatz, den wir haben. Das heißt, wir versuchen die nicht irgendwie zu approximieren, sondern wir nehmen sie einfach. Das macht uns das Leben entsprechend leichter. Dabei ist das Theta wieder eine lokale Gewichtung und H ist Radius der Punkte, die wir betrachten wollen. Das heißt, wir wollen hier auch nicht eine komplette Datenmenge abbilden, sondern wieder nur ein Unterteil der gesamten Punkte, um eben das als lokale Approximation zu betrachten. Wichtig ist, dass sowohl die Position, das habe ich jetzt so nicht aufgeschrieben, bei Position ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist eine Approximation der Oberfläche. Die normale ist auch nur eine Approximation, das heißt, die kann natürlich auch nicht exakt sein. Der exakte Beweis steht auch im Paper, ist auch wieder ein bisschen länger, aber Sie sagen auch, die Abweichung ist akzeptabel. Jetzt werden wir nochmal so ein bisschen auf ein Bild eingehen. Das heißt, wir wollen für das Raytracing die Oberfläche S bekommen. Das ist ja das, was wir eigentlich quasi herausfinden wollen. Und die Oberfläche S können wir in dem Fall jetzt, nachdem wir quasi unsere Position des Balles identifiziert haben und die dazugehörige Normale, lässt sich das eben durch die Funktion auf Basis von Normale und Ballposition einfach definieren. Nämlich derart, dass wir eine implizite Oberfläche bekommen, nämlich hier ist f von x gleich 0. Also alle Punkte, die diese erfüllen, sind die Oberfläche. Ganz einfach. Wie macht man darauf dann ein Raytracing? Ja, ganz einfach, wir schätzen einfach mal einen Punkt, der wohl nah an der Oberfläche S ist. Wir schneiden die ganzen Sphären, die das irgendwie beeinflussen. Da können wir dann auch wieder Beschleunigungsstrukturen verwenden, Bounding Volume Hierarchy, SKD-Bäume, Octree, was auch immer wir dafür nehmen wollen, um schneller in Nachbarschaften nachzuschauen. Und ab dem Punkt, wo wir wissen, wie weit sind wir eigentlich von unserer Oberfläche entfernt, das wir aufgrund der Eigenschaft des Balles bekommen, haben wir drei Möglichkeiten, jetzt uns der Oberfläche anzunähern. Das ist ja hier quasi der Strahl R. Wir bekommen R0. R0 ist so weit von unserer realen Oberfläche entfernt. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen näher. Wie machen wir dieses Nähergehen? Da gibt es drei Möglichkeiten. Approximation und Schnitt. Das heißt, wir schätzen einfach mal, wo das aussieht und sagen, hier wird sie schneiden. Zweite Möglichkeit, wir machen ein sogenanntes Sphere Tracing. Oder letzte Möglichkeit, wir machen ein Raymarching. Raymarching, wir unterteilen den Strahl und versuchen da entsprechend näher zu kommen. Approximation und Schnitt beruht darauf, dass wir eine Ebene berechnen. Ja, die Ebenen sind ja auch wieder ganz toll. Und eben der Schnitt von Strahl und Ebene liefert R1. Und R1, wenn es näher an der Oberfläche ist, dann machen wir das iterativ. Das heißt, wir nehmen diesen Punkt und gehen entsprechend weiter, bis wir das Abbruchkriterium erreichen, dass wir sagen, wir sind kleiner als ein Epsilon, wir sind nah genug und wir haben keinen Schnitt, falls die Sequenz natürlich nicht konvergiert. Das heißt, wir gehen irgendwie dran vorbei. Gut, zweite Möglichkeit, die etwas plakativer ist, aber in eine ähnliche Richtung geht, ist das sogenannte Sphere Tracing. Was wir wissen, wir kennen den minimalen Abstand von x und s. Das heißt, das ist eine Sphäre mit Radius d um x und s ist nicht Bestandteil dieser Sphäre. Und dieses iterative Verfahren können wir natürlich dann auch anwenden, indem wir dann sagen, okay, wir gehen entlang dieses Strahls, wir versuchen immer diese Sphäre so zu haben, dass sie quasi nicht schneidet. Und wie sieht das dann aus? Damit jetzt nicht jeder sagt, das ist doch quasi die Approximationsmethode, fast. Wir schneiden quasi unseren Strahl mit unserer Sphäre. Und dieser Schnittpunkt von P0 und der Sphäre liefert uns P1. P1 hat entsprechenden Abstand zu unserer Oberfläche, den wir ja berechnen können, aufgrund einfach der Abstandsfunktion, die wir haben. Gibt uns eine neue Sphäre. Schnittpunkt mit dem Strahl gibt uns P2, Schnittpunkt mit dem Strahl gibt uns P3, Schnittpunkt mit dem Strahl gibt uns P4. Und dann haben wir hier auch wieder das Abbruchkriterium, wie vorher. Das Interessante daran ist, an diesem Verfahren, dass wir weniger Schritte brauchen. Das heißt, es ist einfach nur quasi, wie muss ich meine Schritte festlegen, um sicherzustellen, dass ich einen Schnittpunkt bekomme oder wahrscheinlich einen Schnittpunkt bekommen werde. Weil, wenn ich meine Schrittweite so entsprechend wähle, wie ich sie hier habe, bekomme ich eben keinen Schnitt mit meiner Oberfläche. Weil es nicht Bestandteil der Kugel ist. Das ist ganz wichtig. Weil es nicht Bestandteil der Kugel ist, kann ich keinen Schnitt mit der Oberfläche bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt entsprechend da den Strahl weitergehe, habe ich keinen Schnittpunkt verpasst. Was ich bei dem anderen Verfahren nicht sicher sagen kann. Ja. S ist die Oberfläche. S-Dach ist die Oberfläche. Wo? Bestand? Was? Ja, also die Kugel schneidet nicht die Oberfläche. Ist nicht Bestandteil. Also. Das sieht nur so aus. Die ist kleiner gewählt. Ja, ob du jetzt kleiner gleich oder kleiner nimmst. Also es ist... Ja.
Okay. Und wo ist denn da
P0? P0, das ist der Punkt, der ganz links rechts steht. Das ist P0. Das ist quasi unser initialer Guess, den wir machen, wo... Also wir haben unseren Strahl verfolgt und wir versuchen jetzt, berechnen jetzt, wie groß ist unsere Kugel. Nur um herauszufinden, wie weit kann ich denn innerhalb meines Strahls weitergehen, ohne dass ich jetzt die Oberfläche schneide. Weil ich habe die Kugel ja so groß gewählt, dass sie quasi weit genug, maximal von der Oberfläche entfernt ist.
Den Strahl habe ich schon.
Den Strahl hast du, das ist ein Raytracing. Das heißt, ich verfolge einen Strahl durch und möchte wissen, wo das Ding sich schneidet. Ist eben halt nicht trivial, weil ich nur die Datenpunkte habe. Die Approximation aufgrund der Moving the Squares. Aber das ist dann entsprechend ein relativ einfaches Verfahren, weil ich die Abstände relativ gut berechnen lassen kann, weil die aufgrund der Bälle sich sehr einfach ergeben, kann ich das halt sehr schnell dadurch tracen, sage ich mal. Und das, wie das andere Verfahren konvergiert, natürlich auch nur im Schnittfall. Wenn ich also jetzt hier den Strahler so drüber mache, dann wird der Ball zwar immer kleiner und ich muss dann hier, wenn der quasi ganz knapp an dem Dach da vorbeigeht, an dem gerade, dann werde ich kleine Schritte machen, weil es wahrscheinlich ist, dass ich es wohl doch schneide, aber ich schneide es halt eben nicht, bis ich dann hinten rausgehe und dann meine Kugeln wieder größer werden. Das ist also quasi ein intelligentes Verfahren, um die Schrittweite zu bestimmen. Wir können das auch mit Raymarching machen, das ist ja prinzipiell also so eine Art von Raymarching, nur das Raymarching hier ist es mit einer zusätzlichen linearen Interpolation. Das heißt, wir machen ein iteratives Auswerten unserer Funktion, also unserer Oberflächenfunktion an der Stelle RI entlang des Strahls. Ja. Nein, kannst du nicht. Du kannst aber sagen, du kannst den Abstand der Sphäre zu der Oberfläche bestimmen. Du kannst aber nicht sagen, wo sie schneidet. Wo ist es? RB. Du hast, die Bälle sind ja so entsprechend definiert, dass sie quasi sagen, wie weit sind die Punkte auseinander. Ja? Und aufgrund dieser impliziten Definition der Oberfläche, die wir dann hier rausbekommen, hier raus, kannst du eben dann einfach diese Oberflächenkugeln bestimmen. Ich wollte jetzt nicht so explizit darauf eingehen, wie man das berechnet, das ist auch wieder ein bisschen längere Formel. Aber du kannst das relativ einfach bestimmen, wie groß die Kugel maximal sein kann. Das ist wesentlich einfacher, als das Problem zu sagen, wo schneide ich. Es ist einfach nur die Frage, kann diese Kugel, das ist einfach nur eine Abstandsfunktion. Das heißt, du hast ja die implizite Definition der Oberfläche. Die existiert ja implizit. Und zu einer impliziten Oberfläche kann ich natürlich auch von einem beliebigen Punkt den Abstand berechnen. Das geht. Das ist nicht so schwierig. Nur wie gesagt, dass das mathematisch korrekt ist, aufgrund der Approximation, das ist dann wieder ein längerer Beweis, aber das geht halt relativ einfach. Und wenn du das halt kannst, kannst du einfach sagen, okay, wie weit kann ich denn sicher laufen, ohne dass ich das Ding schneide? Damit ich einfach den nächsten Punkt bekomme. Und das ist auch genau... Genau, wenn die dann wieder Abbruchkriterien, dann sagst du einfach, okay, jetzt bin ich nah genug an der Oberfläche, das muss einfach jetzt einen Schnitt geben. Es geht nicht anders. Ja, also quasi, die Kugel ist jetzt so klein, dann gehst du an das Ende davon und sagst, jetzt ist der Schnittpunkt auf jeden Fall da. Okay,
das heißt, wenn du wüsstest, der Worst Case wäre sozusagen, dass ich eine Kante habe, die, wenn jetzt hier meine Oberfläche ist, sozusagen hier so entlang läuft, dass ich dann sozusagen aus Versehen lenke, sie schneide, dann ist es ja wahrscheinlich relativ egal, weil dann wäre es ja eher vielleicht nicht.
Genau, das war ja auch das Beispiel, was ich meinte, dass der Strahl quasi parallel ganz knapp an diesem Rechteck da vorbeiläuft, ganz knapp. Da wird die Kugel natürlich extrem klein, muss viele Schritte machen, aber es kann aufgrund der Oberflächendefinition halt auch einfach sein, dass da auch real ein Schnittpunkt ist, aber du weißt es nicht. Du kannst halt relativ einfach die Abstände berechnen, aufgrund der impliziten Definition der Funktion, weißt du ja einfach, setz Wert ein, gibt eben Abstandswert, ne? So ist das halt mit der Funktion. Aber da musst du halt kleine Schritte machen, das kannst du nicht. Und dieses Problem umgeht diese lineare Interpolationsgeschichte. Was macht denn? Wir machen eine feste Schrittweite. Und in dem Moment, wo wir einen Vorzeichenwechsel unserer impliziten Funktion haben, das heißt, wir setzen einen Funktionswert rein, kriegen irgendwie plus 5 raus, das heißt, wir sind 5 von der entsprechenden Oberfläche entfernt, und auf einmal kriegen wir minus 0,2 raus, da haben wir zwischendrin irgendwo geschnitten. Wir wissen zwar nicht genau wo, weil das muss nicht zwangsläufig linear sein, aber wir haben unsere Oberfläche geschnitten und aufgrund dieser Tatsache können wir den Schnittpunkt sagen, er liegt zwischen dem letzten und dem aktuellen Messwert, den wir gemacht haben. Und was wir da machen, wir machen dann natürlich hier eine Interpolation. Dazu verwenden wir einen approximativen Abstand und können dann sagen, okay, da ungefähr muss er sein. Also wenn ich jetzt sage, hier 5 und minus 0,2, wird er wohl eher beim letzten gewesen sein als beim ersten. Als Approximation sagen wir, gut, wir interpolieren das linear und sagen, das wird ja ungefähr gewesen sein. Wenn man es jetzt exakt durchrechnet, kann das auch entsprechende Abweichungen geben. Aber wir leben damit, weil das geht wesentlich schneller, als zu sagen, wir rechnen das wirklich on brute force nochmal durch. Das kann man natürlich mit dem Newtonschen Verfahren nochmal auch machen. Das geht dann in die entsprechend ähnliche Richtung, ist natürlich etwas exakter, braucht aber natürlich mehr Iteration. Gut, damit komme ich ja auch jetzt schon zum Ende dieser schönen Vorlesung. Ich will nochmal kurz zusammenfassen, was wir hatten. Wir hatten die Definition von, warum verwenden wir überhaupt zum Himmel Herrgott Punkte? Was wollen wir damit? Was ist ein Surfer? Das heißt, ein Oberflächenpunkt, der zusätzliche Attribute hat, damit wir das ganz klar von einem mathematischen Punkt unterscheiden können. Wie können wir diese Daten darstellen? Also woher kommt Point-Based Rendering? Wie akquiriere ich meine Daten durch LiDAR-Scanner? Wie verarbeite ich diese Daten? Wie bereite ich sie so auf, dass ich sie sinnvoll benutzen kann, eben durch die Bounding-Volume-Hierarchies, welche Art auch immer? Dann bin ich noch auf das Rendering angegangen, Moving the Squares für geschlossene Oberflächen, Elliptical Weighted Average zur korrekten Rekonstruktion mit wenig Alias und ganz am Ende ein bisschen Raytracing. Ausblick. Ich habe ja schon sehr viel von großen Datensätzen erzählt. Ich möchte euch dazu in der nächsten Vorlesung auch einmal ein paar Point Scans präsentieren. Auch Datenrepräsentationen dazu zeigen, wie man so Daten überhaupt abspeichert, wie man diese Daten verarbeitet und wie man solche Daten visualisiert. Und da das alles nowadays so ein tolles catchy Word hat, wird die Vorlesung Big Data heißen. Und weil Big Data so big ist, sind es zwei Vorlesungen. Gut, damit bin ich. Die Justine hat noch eine Frage.
Ja, und zwar, hast du jetzt erzählt mit diesen Punkten und so und dass seit 2004 oder so man im Endeffekt das in Excel verwenden kann. Aber wird das jetzt auch irgendwo angewendet oder ist es eher noch so theoretisch, weil halt diese eine Firma einfach daran arbeitet und dann nicht wirklich was mit dem Code gesetzt hat? Weil momentan arbeitet man ja trotzdem noch mit Polygonen.
Ja, also die Punktvisualisierung und der Punktrendering hat das große Problem. Es hat keine Topologieinformationen, aber meistens für Oberflächendarstellungen brauchen wir die. Aber Punktrendering hat den großen Vorteil, wir haben keine Topologieinformationen. Und genau dieser tolle Widerspruch, den habe ich auch am Anfang gebracht, ist das, worauf man immer basiert. Punktrendering ist gerade heute in den letzten 4-5 Jahren wieder richtig aufgekommen, weil die großen Datenmengen, die wir akquirieren, die kommen hauptsächlich durch irgendwelche Laserscans, auch Bilder, die du versuchst, 3D-Modelle zu rekonstruieren, bringen dir Punktwolken. Du hast keine geschlossene Oberfläche. Das heißt, alle Verfahren, die auch hier drin vorkamen, Moving the Squares, das Rendering von dem ganzen Kram, die Akquisition, die Verarbeitung, das Filtering, das Zusammenführen, das Kategorisieren, das sind aktuelle Probleme, die auch immer wichtiger werden. Das komme ich dann auch dazu mit der nächsten Vorlesung mit Big Data, weil das einfach riesige Datenmengen auch sind, die man sinnvoll verarbeiten muss, damit das einfach handbar wird. Die Theorie gibt es seit 1980, wenn du so willst. Also zumindest in die algorithmische Theorie dazu. 2000 gab es da mal so einen kurzen Hype, aber jetzt wird es dann auch wieder relevanter, weil es eben auch die Akquisitionsmethoden gibt, die verlässlich genug sind, um das zu produzieren. Also das gerade, das sind auch Verfahren, die du natürlich auch auf Volumenelemente an Ort verwenden kannst, wenn du nur Oberflächenrepräsentationen willst. Aber im Großen und Ganzen wirst du immer mehr mit Punkten zu tun haben. Weil das einfach, ich sag mal, wenn du 40 Terabyte nur Punktdaten hast, dann willst du nicht anfangen, da Polygone raus zu extrahieren. Das machst du nicht mehr. Also das war jetzt hauptsächlich auch natürlich Theorie mit Beispielen, aber dazu werde ich dann nächstes Mal auch bringen, Realanwendungen, wo Probleme liegen und wie man das machen kann.
Aber es ist ja auch einfach gut, die Grundlagen zu haben, weil, also immer, vielleicht die Ausnahme von der Geld oder so, wir werden niemals Datensätze haben, die größer als 280 oder
Wir brauchen nicht mehr als 640 Kilobyte Hauptspeicher. Ja, also die Grundlagen werden auch immer wieder kommen. Und gerade auch, weil ich von euch da möchte, dass ihr das in der Übung so ein bisschen auch betrachtet, weil ich halt hauptsächlich Punktdatensätze habe, wollte ich euch das nochmal kurz einführen, dass ihr auch da wisst, wovon ich rede. Gut, dann bis gleich, falls man denn will.